Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal anschauen.
Hallo zusammen.
Heute geht es wieder mal um ein Filmgenre oder eher ein Subgenre quasi. Heute geht es ein bisschen um Heistfilme.
Wie heißt das? Oh Gott, Entschuldigung.
Ja, die erste Frage dieser Folge ist natürlich, was heißt? Das hatte ich echt vorbereitet, Carsten, und du hast mich zerstört.
Ach, Mist.
Also ein Heistfilm ist ja ein Subgenre von Thrillern quasi oder von Krimis zu Deutsch, wo es um einen Raub geht, wo irgendwas geraubt wird, irgendwas, also mehr als nur eine Handtasche oder ein Geldbeutel. Und das Wichtige daran ist, dass der Hauptteil des Films ist wirklich die Planung, die Teamzusammenstellung, die Ausführung und auch die Folgen dieses Raubs.
Ja, korrekt.
Also der Raub ist schon das Hauptding. Das ist auch ganz oft ein großer Block in dem Film. Aber es geht auch sehr viel um das Ganze, wie komme ich da hin, was soll ich überhaupt machen und wen brauche ich und was brauche ich nicht, Planung und üben, etc. Und wenn dann der Raub durch ist, dann kommt auch das ganze Aftermath quasi. Und das zusammen ist dann ein guter Heistfilm.
Sind meistens auch durchaus sehr spannend und vielleicht liegt auch der Spaß darin, etwas mitzufühlen, was man ja im legalen Leben nicht selber machen darf.
Ja, das ist richtig, denn die Truppe, die, also normal ist es eine Truppe, die diesen Raub macht, das sind schon auch die, nicht nur die Hauptfiguren, sondern es sind auch die wirklich, die Protagonisten, für die man auch mitfiebert quasi.
Ja.
Also das sind die Leute, die quasi was gerade Illegales machen, was Böses. Aber jeder Zuschauer will, dass sie Erfolg haben normalerweise. Ist schon ein bisschen entfernt vom normalen Leben natürlich.
Macht es natürlich auch schwer manchmal fürs Drehbuch, weil du unterstützt ja als Zuschauer eine Motivation, die jetzt nicht gut ist. Ja, ein Raub ist ja eigentlich was Schlechtes. Das heißt, man muss sich immer sehr viel einfallen lassen, um die Protagonisten in die Lage zu bringen, warum sie das machen müssen, damit du trotzdem Fan von ihnen sein kannst, ja, dass du mit ihnen mitfühlen kannst.
Genau. Wir wollen jetzt eben uns mit diesem Genre beschäftigen, aber wir machen das nicht so, wie wir das oft schon gemacht haben, dass wir eine Top-10-Liste machen oder so. Und wir wollen auch nicht irgendwie die besten Heistfilme der Welt, weil da gibt es eine Menge Websites, die das beschreiben. Hm. Wir wollen einfach so ein paar davon vorstellen und ein bisschen drüber reden. Das, weil es einfach Filme sind, über die ich auch gut diskutieren lässt. Es ist interessant, weil oft sind ja Filme, über die man noch lang reden kann, Filme mit irgendeiner Message. Bei Heistfilmen ist es eher so, da kann man auch lang drüber reden, aber vor allem über, wie haben sie das gemacht? Das ist ja wahnsinnig gut geplant. Und vor allem, oh Gott, was dahinter passiert ist, voll Katastrophe. Also das sind so oft mal die Themen, über die man dann wirklich noch diskutiert und überlegt, weil es halt ein wichtiges Element des Heistfilms ist, also natürlich auch Cast und so und wie Bild und Ton, ein Film, aber vor allem halt auch der Plot und die Idee dahinter und die Ausführung der Idee. Das ist halt was wirklich gut geschrieben sein muss, aber wenn das so ist, die Ausführung oder auch die Folgen, dann macht es den Film wirklich spannend und wirklich einen guten Film, ganz oft. Und das ist dann das, worüber gesprochen wird. Also es ist durchaus ein Filmgenre, was zu Gesprächen führt, die man sonst nicht hätte.
Wir haben auch ein relativ gemischtes Portfolio an Filmen dabei für euch. Wie du gerade gesagt hattest, das zentrale Element eines Heist-Movies ist ja die Planung und Durchführung und auch die Folgen eines Heists, also eines Raubs. Es gibt aber natürlich auch Filme, die das nicht als zentrales Thema haben, aber trotzdem gut integriert haben. Das sind so die beiden Töpfe, die wir heute abfrühstücken wollen.
Ja, und damit wollen wir doch mal dann anfangen, oder? Willst du anfangen, Carsten, oder soll ich?
Fang du mal an. Ich bin mal gespannt, was du als erstes rausziehst.
Gut. Also, ich ziehe erstmal kurz einen Namen von Filmen raus, die wir heute nicht besprechen, aber weil die einfach eine Historie eine Rolle gespielt haben. Es heißt ja, dass der erste quasi Heistfilm ist ja The Great Train Robbery von 1903.
Aha.
Also einer der allerersten überhaupt Filme, aber das, damals wurde halt schon ein Heistfilm gemacht. Der ist aber nicht wirklich essentiell in dem Genre, weil der natürlich nicht groß war und Millionen Zuschauer hatte. Einer der ersten, die so richtig klassisch gelten, ist The Asphalt Jungle. Den habe ich leider auch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht drüber reden. Aber ein ganz früher, über den man schon sehr gut reden kann, ist natürlich Riffifi.
Okay.
Riffifi ist ein sehr spannender Film, der lustigerweise, der ist von 1950 oder so? Der 55, genau, von 55. Der hat dazu geführt, dass es danach noch ein paar andere Filme gab, die den Titel mit übernommen haben. Es gibt danach Riffifi in Tokio und Riffifi a Panamé und so, weil halt der Film damals schon sehr erfolgreich war. Das ist im Prinzip, geht es natürlich auch um einen Raub. Es ist, wie gesagt, das Thema von Heistfilmen.
Mhm.
Es geht auch darum, das Team zusammenzustellen. Es geht um den Raub, aber es geht vor allem dann auch massiv um das, was hinterher passiert. Das ist nämlich, sagen wir mal so, das ist kein wirkliches Happy End. Aber was auch ganz spannend ist an Riffifi, meiner Meinung nach, ist, dass der eigentliche Raub dauert, glaube ich, in dem Film eine halbe Stunde ungefähr, ist quasi tonlos. Also man hört fast gar nichts, weil sie das alles sehr still machen, die Räuber. Cool, da kann man Räuber sagen eigentlich. Ein Film mit Räubern. Aha. Es ist eben quasi tonlos, geräuschlos. Diese halbe Stunde ist, nein, nicht tonlos, aber dialoglos, da wird nicht geredet. Es gibt schon Geräusche, weil sie eben Löcher bohren und Sachen ziehen und so weiter und so weiter. Aber es gibt null Dialog, da wird nicht gesprochen in dieser halben Stunde, sondern nur der Raubzug gemacht. Und es ist unglaublich schön arrangiert und gefilmt und sieht super aus und ist einfach sehr spannend, denen zuzuschauen, wie sie das machen, worum es geht. Danach ist dann eben Drama und Drama und Drama. Aber es ist diese halbe Stunde allein ist es wert, den Film mehrfach anzuschauen eigentlich. Weil es wirklich, man entdeckt da auch beim mehrfach anschauen noch Details, wie sie was, warum machen und so. Ist wirklich schön. Das ist einer der ältesten, oft erwähnten Heist-Filme. Ist in Schwarz-Weiß, weil er eben von 55 ist und ist eben wirklich, wirklich schön anzuschauen. Das war jetzt mal der erste, den ich erwähnen wollte und der auf meiner Liste stand von Heist-Filmen, die erwähnenswert sind. Carsten, was hast du denn so?
Bei mir steht ein Film, ich wollte schon sagen, aus den 80ern auf dem Programm. Nein, diesmal nicht.
Oh, echt? Wow.
Es ist der Film Heat von Michael Mann, der ja auch ein zentrales Element eines Raubs in sich trägt. Glänzt auch mit einer grandiosen Besetzung. Und wie bei Michael Mann-Filmen, zumindest aus meiner Sicht, ist es immer ein großes Lehrstück an Atmosphäre. Michael Mann schafft es, also es ist oft Hit und Miss, ja. Manche Filme finde ich einfach fad. Aber was er immer schafft, ist halt eine unglaublich dichte Atmosphäre aufzubauen, so auch bei Heat. Hat er auch wunderbar geschafft mit den beiden Hauptrollen. Man sieht Al Pacino und De Niro auf der Leinwand zusammen, die auch ein sehr interessantes Zusammentreffen haben im Film. Ich glaube, in einem Diner, wo sie sich treffen. Dieser Dialog ist echt so eng, fast schon wie eine Action-Szene, so packend. Hat mich damals sehr begeistert. War 95, war auch so ein Wendepunkt in den Kinojahren, wo dann die Filme deutlich opulenter wurden. Hatte sehr ausgereizt und was am meisten im Gedächtnis hängen bleibt, ist ein Shootout, der im Film passiert. Irgendwo Downtown Los Angeles, glaube ich, war das, in irgendeinem Straßenzug. Das ist eine unglaublich packende Szene.
Hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, glaube ich, ne?
Ich glaube ja, ja. Da haben die auch monatelang für trainiert und was ich sehr lustig finde, ist, dass diese Szene bei den Marines beim Waffentraining auch immer gezeigt wird. Also es ist alles sehr down to earth, es ist sehr, sehr, ja, realistisch inszeniert. ohne viel Schnickschnack, aber das macht's gerade aus. Und ja, Heat ist mal wieder fällig bei mir, glaube ich, in Kürze. Weil ich kann mich nur vage an viele Dinge noch erinnern. Aber wenn ich mich richtig erinnere, fandst du den auch ganz gut, oder?
Ich habe den erst vor einem halben Jahr wieder mal angeschaut.
Oh.
Am Stück, und zwar die lange Fassung, wo ja eine Menge so Plot-Szenen drin sind, so mit Relationships und so.
Hm.
Und ich war wieder einfach begeistert. Der ist, also wobei die lange Fassung ist halt schon wirklich lang und nicht jeder schaut sich gerne wirklich lange Filme an. Ich will ihn irgendwann mal mit meiner Tochter anschauen, die aber so ganz lange Dinge am Stück irgendwie nicht gern mag. Aber die kurze Fassung oder die normale Fassung, der Kinoschnitt quasi, ist ja auch allein schon ganz großartig. Ich finde den Film auch noch phänomenal gut.
Ja, also ist sehr, sehr gut gealtert, wenn man bedenkt, dass der jetzt dann auch 30 Jahre alt wird. Unglaublich. Also ja, kann sich sehen lassen.
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Besetzung allein ist halt schon Gold. Also von den beiden Hauptleads abgesehen, Val Kilmer ist auch fantastisch drin zum Beispiel.
Ja.
Ich bin eh großer Val Kilmer-Fan eigentlich. Ja. Ach, wir sollten ja mal in unserer nächsten nicht ganz Superstars-Folge vielleicht über ihn sprechen.
Zum Beispiel, ja.
Der ist, der macht es da auch fantastisch als Nebenrolle und auch alle anderen Nebenrollen sind super geil besetzt einfach. Und der ist einfach, die Atmosphäre des Films ist durchgehend spannend. Es gibt besonderweise sehr viele Aufnahmen vom nächtlichen L.A.
Hm.
Also auch mit Blick vor den Bergen und so. Hm. Ja, ist halt Hollywood, mei. Aber ist halt wirklich durchgehend schöne Stimmung. Ich meine, Michael Mann hat, wie du schon gesagt hast, oft so seinen Stil da drin und der ist auch ziemlich klar, der Stil.
Ja.
Aber also großartiger Film, schätze ich sehr.
Welche alternative Version ich ganz gerne gesehen hätte, da ich erst kürzlich gelesen habe, war Val Kilmer nicht die erste Idee für die Rolle gewesen, sondern Keanu Reeves. Das wäre auch spannend geworden.
Oh. Oh, das wäre sehr spannend geworden. Der hätte diese gleiche Rolle, aber völlig anders gespielt natürlich.
Ja. Ja.
Weil der dieses super emotionale nicht gern so gut macht, würde ich mal sagen. Dafür hätte der dann einen ganz anderen Aspekt mit reingebracht. Das wäre ein völlig anderer Charakter gewesen. Aber es, ja. Oh, das wäre sehr schön gewesen. Ach, schade.
Aber
hätten
auch,
mal beide drehen sollen.
Aber auch weil Kilmer ist, geht nichts drüber. Der war schon sehr gut. Was hast du denn noch so auf dem Zettel bei dir?
Ja, ich würde jetzt als nächstes einen mal nehmen, der, das ist nicht der erste in der Art, den ich jetzt erwähnen werde, der zweimal gedreht wurde quasi, dem wir auch schon unsere Remake-Folge im Detail hatten, nämlich Ocean's 11.
Mhm.
Ocean's 11, da geht's ja, ich nehme an, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben mindestens einen von beiden gesehen. Da geht's ja um natürlich Heistfilm, einen Raub in Las Vegas. Der erste ist ja von 1960 und mit so ländlich bekannten Leuten wie Frank Sinatra und so. Der zweite ist von 2001, auch schon 23 Jahre alt übrigens.
Boah, fuck.
Mit George Clooney und Brad Pitt und so weiter. Also jeweils großartig besetzt. Der erste war ein bisschen ein Vehikel für das Rat Pack mit eben Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und ein paar anderen Leuten, die damals groß bekannt waren und berühmt waren. Ist auch von der Handlung her nicht ganz so komplex wie das Remake, würde ich sagen. Weil da halt viel so, ja, und wir sind Freunde von der Army und wir machen was zusammen da. Ist aber schön gemacht, schön gedreht, schöner Plot. Sehr amüsantes Ende, würde ich mal sagen. Mehr sage ich nicht, denn wir machen ja auch mal irgendwann eine Folge über die Enden der Filme.
Ja.
Der zweite ist eben auch mit vielen, vielen, vielen Superstars. Wie gesagt, George Clooney und Brad Pitt und Matt Damon und Andy Garcia und Julie Roberts. Also wirklich viele, viele große Namen. Und ist halt sowohl optisch als auch humormäßig und spannungsmäßig fantastisch. Also ich halte ihn für besser als das Original. Hat auch ein anderes Ende. Aber bei beiden geht es eben um einen Raub. Und ich mache es mal eher den Fokus auf das Remake. Da geht es eben um den Raub von viel, 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 viel Geld in Las Vegas. Und auch da ist es wiederum so, dass sie natürlich am Anfang erstmal das Team zusammenbauen und überlegen, wen brauchen sie dafür. Und wo finden Sie die und wer wäre zu empfehlen dafür? Also ich würde sagen, die erste mindestens halbe Stunde ist nur Team zusammenstellen und Begründung, warum macht man das überhaupt? Dann geht es um die Planung des Raubzugs. Das ist auch mal mindestens eine halbe Stunde. Und dann kommt der eigentliche Raubzug. Das ist mindestens eine Dreiviertelstunde, würde ich fast sagen, weil es schon, da passiert schon sehr viel. Das allein ist eben der ein großer, großer Teil des Films und das ist aber fantastisch gemacht. Also das ist ein Film, der auch super erfolgreich war und der sehr, sehr vielen Leuten gefällt. Zum Beispiel meiner Frau und meinen Töchtern. Haha. Also er ist wirklich großartig und ist ein finde ich, super Beispiel auch der moderneren heißt. Also Heat ist ja auch ein moderner natürlich. Heat ist aber, glaube ich, ja aus den 90ern, 95, Ocean's Eleven von 2001. Also auch schon alt aus heutiger Sicht, aber neuerer als Recife von 55 natürlich.
Ja, definitiv immer noch sehenswert. Steven Soderbergh ist ja auch ein Garant für zumindest interessante Filme. Und wer den alten Ocean's 11 gerne mal sehen möchte, der muss unter Frankie und seine Spießgesellen suchen, so der deutsche Titel.
Ach, richtig, hier hatten wir auch schon in der deutschen Titelfolge. Ach, ich ganz vergessen. Der alte ist, wie gesagt, er hat ein paar Längen, finde ich. Vieles davon sind halt Szenen, wo halt diese damaligen Superstars so irgendwas diskutieren, in irgendeinem Raum sind, sich über nichts unterhalten. Man darf auch nicht vergessen, der Film ist eben von 1960, da war die Kommunikation noch eine ganz andere. Da hat man nicht noch kurz jemand auf dem Handy angerufen oder SMS geschickt. Das spielt auch ein bisschen eine Rolle, wie sie sich überhaupt finden und wie sie sich erreichen. Das ist sehr interessant aus heutiger Sicht anzuschauen. Aber es ist ein wirklich schon sehenswerter Film. Vor allem, wie gesagt, das Ende ist überraschend, aber schön.
Sehr gut, sehr gut. Ich bleibe jetzt mal noch in den 90ern und ziehe einen der Hauptdarsteller noch mit. Ich hatte ja Heat mit Robert De Niro und Al Pacino. Bin jetzt bei Ronin gelandet. Wiederum mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Ronin ist ein, sagen wir mal, das Heist-Element ist mit drin, ist jetzt aber nicht der mega zentrale Plotpoint des Ganzen. Ist aber trotzdem sehr schön ausgeführt. Es spielt in Frankreich, ein für die damalige Zeit sehr untypischer Drehort für einen Hollywood-Blockbuster. Und es geht um einen klassischen MacGuffin. Ein MacGuffin ist etwas, was ganz wichtig ist, was jeder haben möchte, aber keiner weiß genauso wirklich, was es ist. Und in dem Fall geht es um einen geheimnisvollen Koffer, der erlangt werden soll. Da wird ein Team aus Spezialisten zusammengestellt, ein Fahrer, ein Waffenspezialist, ein Computerexperte und ein Organisator sozusagen, die alle ihre mehr oder weniger dubiosen Hintergründe haben. Der eine kommt von den Special Forces und von manchen weiß man es nicht so genau. Auch eine Geschichte mit Vertrauen und Verrat als großem zentralen Thema. Keiner kann dem anderen wirklich immer trauen. Ist ein guter Film, hat mir Spaß gemacht. Was am meisten in Erinnerung bleibt, sind die massiven Autostunts. Die Verfolgungsjagden in dem Film sind nicht so stylisch inszeniert wie in den Filmen davor, sondern mehr fast schon dokumentarisch. Und das macht unglaublich viel aus. Also die haben, ich glaube, schon so den Grundstein gelegt für die späteren Blockbuster-Autoverfolgungsjagden, wie wir sie dann auch mal in Fast and Furious und so weiter haben. Da wurde echt viel, viel reingelegt. Und das Schöne war, zu der Zeit wäre CGI ja schon okay und gut möglich gewesen. Man hat aber bei den ganzen Verfolgungsjagden darauf verzichtet und alles real gedreht. Und das.
Es wirkt auch wahnsinnig echt. Ja. Also diese ja. Autoverfolgungen, du hast echt das Gefühl, das ist in einem echten Verkehr passiert. Und das ist einfach, haben sie halt eine Kamera mit hingebaut und sind mal einfach losgefahren. Das wirkt unglaublich echt.
Ja. Und dahinter steckte ein Mann, der das Ganze organisiert hat, der auch sehr prägend war für Autoverfolgungsjagden, Rémy Julien, ein Franzose, der sich als Stuntman einen Namen gemacht hat, auch schon bei den Fantomas-Filmen die Autoverfolgungsjagden gemacht hat. In den 80ern in jedem einzelnen Bond-Film bis hin zu GoldenEye in den 90ern die Verfolgungsjagden choreografiert und durchgeführt hat. Und vor allem auch, und das wird dich freuen, in The Italian Job die Autoverfolgungsjagden choreografiert hat. Also der Mann konnte was. Und die Bond-Bezüge sind nicht zu übersehen im Film. A, jetzt hier, was ich gerade erzählt habe mit diesem Stuntfahrer. Dann der Plot hat schon so ein bisschen Agenten-Vibes. Und wir sehen tatsächlich drei James-Bond-Bösewichte im Film, die da mitspielen. Das finde ich ja sehr spaßig. Ist mir erst beim letzten Schauen wirklich mal aufgefallen.
Drei?
Ja, es gibt den einen Franzosen, den Jean-Pierre.
Der aus Moonraker.
Richtig, das war der Drax aus Moonraker. Sean Bean natürlich in GoldenEye. Ach,
natürlich, ja.
Und Jonathan Pryce, der den Seamus spielt.
Natürlich.
War in der Morgen stirbt nie, der James Bond-Widersacher.
Abgefahren.
Das ist sehr lustig, ja. Aber ja, der Film ist durchaus sehenswert. Nicht nur wegen der Verfolgungsjagd, aber auch.
Also ist ein auch wirklich guter Film. Ich kann dem bloß zustimmen. Ich habe den auch vor kurzem wieder angeschaut. Weil er bei einem der Streamer so mir empfohlen wurde. Haha, AI beim Streamer klappt gut. Und habe ihn lange nicht gesehen gehabt, wieder angeschaut. Und ich wusste auch nicht mehr wirklich viel von der Handlung. Vor allem von diesem ganzen Aftermath und so.
Ja, ja.
Und es ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Es wirkt eben, es wirkt nicht wie so ein klassischer bunt und glänzend und laute Blockbuster.
Ja.
Also kein Michael Bay-Film. es wirkt vielmehr einfach wie eine Doku über Leute, die sowas wirklich gemacht haben.
Ja.
Weil es eben alles so reell wirkt und auch wie sie arbeiten und wie sie sich treffen. Da gibt es diese Szene ganz am Anfang, wo De Niro zu einem Treffen geht und bevor er da reingeht, vorher eine Waffe versteckt und so. Wo du denkst, ja, sowas macht er vermutlich, wenn man Krimineller ist und so sich so trifft mit anderen Kriminellen. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert geschrieben, finde ich, und vor allem eben auch so geschrieben, dass es wirkt wie die reelle Welt einfach. Also das ist wirklich, Liebe zum Detail ist da fantastisch.
Ja, oder wie du auch sagtest, es wirkt halt wie im echten Straßenverkehr. Ich meine, das ist dem Umstand geschuldet, dass man bis zu 150 Stuntfahrer für die Szenen verwendet hat.
Und
ich möchte sowas nicht choreografieren, das ist ja der Albtraum schlechthin. Aber man merkt es dann, man spürt den Aufwand dahinter und der macht es ebenso realistisch.
Abgefahren, abgefahren. Ja, weil du gerade erwähnt hast, dass der die Autojagden vom Italian Job choreografiert hat. Von welchem der beiden Italian Jobs denn?
Vom Alten. Vom Alten.
Vom Alten. Denn das ist der nächste Film, über den ich sprechen will. Haha.
Ach, ist ein
also
Zufall.
Eigentlich beide Filme. Ja, also, liebe Audience, das war nicht geplant. Auch wieder ein Film, auch wieder eine, der, wo es ein Remake gibt, aber die sind beide erwähnenswert wieder, wie auch ein bisschen bei Ocean's Eleven, lustigerweise. The Italian Job. Das ist jetzt ein Film, wo das Remake, hatten wir auch schon unsere Remake-Folge übrigens, wo das Remake kein Remake der gleichen Handlung ist, sondern im Prinzip, ja, es geht auch um einen Raub natürlich und es spielt auch zum Teil in Italien und das Mini-Autos spielen eine Rolle, aber das ist auch eigentlich die einzigen Sachen, die gleich sind in beiden Filmen. Ich will mich jetzt aber auf den Alten diesmal ein bisschen fokussieren. Der Alte ist eben, alt von 1969, nicht mehr 50er, aber auch noch nicht nagelneu. Also ein klassischer Film in den späten 60ern, der diese ganze Atmosphäre so mitnimmt, wie damals das Leben so war, so mehr Freiheit und haha. Ist auch nicht nur ein Heist, sondern eigentlich eine Heist-Komödie, würde ich mal sagen.
Ja.
Weil der auch sehr, sehr lustig gemacht ist. Aber er ist eine wunderbare Story. Es geht eben auch, wie gesagt, um einen Raub und es geht um die Planung des Raubs und es geht auch um das, was hinterher passiert. Ist wunderschön gefilmt, natürlich mit dem Cast, also Michael Caine ist dabei, was schon mal fast immer auf einen guten Film hinweist, finde ich persönlich. Wunderschöne Story, wunderschöne Musik. Der eigentliche Raub ist dann auch wirklich sehr, sehr schön geplant und auch durchgeführt. Das anzuschauen ist gleichzeitig spannend anzuschauen, aber auch lustig, weil wie sie es machen, auch sehr viel Humor beinhaltet in der Art und Weise, wie sie es machen. Und ist halt, ja, ein Klassiker, aber ein sehr schöner Klassiker. Es sind auch so ein paar düstere Szenen drin, weil die italienische Mafia da auch eine Rolle spielt. Mhm. Die sind auch ein Grund, warum das Ganze gemacht wird. Es sind aber auch sehr viele lustige Szenen drin, weil eben einer, der das Ganze mitleitet, in UK im Knast sitzt. Und vom Knast aus aber vieles steuern kann. Auch eigentlich den halben Knast steuert im Prinzip. Der ist quasi der König des Gefängnisses sozusagen. Und auch das ist sehr amüsant gemacht und sehr amüsant gespielt. Der wird übrigens gespielt, der ältere Herr im Knast, von Noel Coward, lustigerweise.
Oh.
Also ist eine lustige Mischung. Auch wiederum ein unglaublich saucooles Ende, das ich jetzt nicht erwähnen werde. Es gibt da auch dieses wunderschöne Zitat, you're only supposed to blow the bloody doors off. Aha. Also es ist einfach, er ist wirklich lustig und er ist schön anzuschauen und er lohnt sich auch jedes Mal. Ich habe ihn schon ein paar Mal angeschaut und er ist fantastisch. Das Remake, nochmal kurz erwähnt, ist ein schöner Film, hat mich positiv überrascht, weil ich, muss ich zugeben, ich hatte keine hohen Erwartungen beim Anschauen des Remakes, aber ist durchaus auch sehenswert, ist auch schön besetzt natürlich. Ich meine, Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton ist da nicht wirklich gut. Ich habe irgendwo mal gelesen, das war ein Film, den er machen musste,
ja,
aus vertraglichen Gründen, aber keinen Bock drauf hatte und auch deswegen einfach scheiße spielt. Jason Statham spielt noch mit natürlich. Donald Sutherland spielt eine kleine Nebenrolle, die ich auch sehr liebe. Also auch schön besetzt, auch schön gefilmt, aber hat von der Atmosphäre her mehr Blockbuster einfach als Heist-Komödie wie das Original. Ich finde das Original besser, aber das Remake ist auch sehenswert, aber gehört nicht zu meinen Top-Filmen.
Auch da, wer das Original sich gerne nochmal anschauen möchte, der Film heißt Charlie staubt Millionen ab. Auch wieder so ein grandioser Titel. Und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wusstest du, dass da, oder klar wusstest du es wahrscheinlich, weil du es gesehen hast, aber dass Benny Hill da eine Rolle spielt?
Ja, der spielt in seiner kleinen Nebenrolle, klar. Der ist ein bizarrer Charakter, aber es ist kein Comedy-Charakter, den er macht.
Schade. Ja gut, die Szenen könnte ich eh nicht mehr ernst nehmen nach seiner Comedy-Show, die es dann später gab in den, waren es 80er? Wahrscheinlich.
Er wird schon ein bisschen abgedreht in seiner Rolle dort. Also man denkt schon, ja, das ist schon so eine Benny Hill-Rolle, aber es ist nicht zum nur Lachen, sondern hat auch ein paar sehr seltsame Anklänge nebenan, würde ich sagen.
Ja.
So, das waren jetzt wieder eine der alten. Ich nehme an, der nächste ist wieder eine der neueren.
Möglicherweise. Ja, ich bleibe jetzt nicht mehr in der gleichen Zeit. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Ähnlich deiner Ausrichtung der zeitlichen. Und zwar in die 70er Jahre. Da gab es einen wunderbaren Film, der hieß The Sting, beziehungsweise auf Deutsch Der Clou. Mit Robert Redford und Paul Newman in den Hauptrollen.
Oh, Klassiker.
Klassiker. Dachten sich wohl auch viele, dass der sehr gut war, weil der wurde tatsächlich für 7 Oscars, nicht nur nominiert, er hat 7 Oscars gewonnen. Er wurde für mehr nominiert, aber hat 7 Oscars gewonnen. Unter anderem bester Film. Robert Redford ging dabei leer aus. Der war zwar nominiert, aber es war der einzige wichtige Oscar, den das Ding nicht erhalten hat. Um was geht's denn? Also es spielt in den 30er Jahren in Chicago und es dreht sich im Prinzip um 2 Trickbetrüger. Der Plot ist relativ komplex, aber sagen wir mal zusammengefasst ist es, dass sie einen sehr üblen Kerl um viel Geld erleichtern wollen und das Ganze mit einem Riesenaufwand betreiben, indem sie ihn beim Pferdewetten betrügen. Sie inszenieren ein Riesenszenario um ihn herum, dass er glaubt, er müsste hier und da jetzt Geld wetten. Das geht jetzt zu weit, ins Detail zu gehen. Es ist aber sehr schön anzusehen, wie dieser Plan ausgearbeitet ist und wie er dann umgesetzt wird. Natürlich hängt es mal hier und da, dass ein bisschen spannend bleibt. Am Ende gibt es sogar noch eine kleine Überraschung. Zumindest fand ich das immer. Er hatte mich dann doch etwas kalt erwischt, weil ich dachte, boah, das ist jetzt der Schluss. Okay, krass. Nee, das war es dann nicht. Also ein Film, der Spaß macht. Ein Film, der auch sehr lange geht. Und man muss, ich sage jetzt mal leider mit heutigen Sehgewohnheiten sagen, der sich sehr lang anfühlt. Also er geht 129 Minuten. Das ist jetzt eigentlich überschaubar. Er fühlt sich aber eher wie 3 Stunden an, weil alles sehr langsam und gemütlich erzählt ist. Ist auch okay. Man muss sich halt drauf einlassen. Also Man darf jetzt kein High-Action-Thriller-Szenario erwarten. Das ist der Film definitiv nicht. Er ist sehr charmant. Er ist auch sehr clever in dem, was er tut. Und ja, wie gesagt, hat einfach Spaß gemacht.
Ich habe den lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie vor 15, 20 Jahren wahrscheinlich. Damals fand ich ihn aber sehr, sehr schön. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, und das Lustige ist, vielleicht kennen jetzt viele den Film nicht, aber das Titelstück des Films ist den meisten geläufiger als der Film selbst. Das war The Entertainer von Scott Joplin, so ein Ragtime-Stück. Und wenn du das mal gehört hast, dann hast du diese Melodie echt lange Zeit im Ohr. Und die begleitet den Film auch sehr, sehr angenehm, finde ich.
Er ist auch, finde ich, optisch sehr schön, soweit ich mich erinnere. Ich meine, spielt 1936, also vor fast 90 Jahren. Und er ist schon, fand ich damals, sehr schön auf diese Zeit angepasst, optisch.
Absolut, also hat sich da schon sehr viel Mühe gegeben, wurde eben dann auch mit dem Oscar dafür belohnt, jetzt nicht nur für den Film, sondern auch für die Ausstattung und das Ganze. Es ist ein Film, mit dem du schon gedanklich eine Zeitreise machen kannst. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, Zeit mitbringen auf jeden Fall und ungestresst in den Filmabend reingleiten.
Ja, es ist wert. Ja, sehr schön. Ein schönes klassisches Beispiel. Ich habe als nächsten Film auch einen alten, der ist noch älter. Der ist von 67.
Okay.
Also nicht ganz so alt wie Riffi, aber auch älter als das Ding. Von 67. Ein Film, den wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörenden nicht kennen, fürchte ich fast, weil der in den letzten Jahrzehnten nie irgendwie groß so vorkam. Der war auch, glaube ich, damals kein Riesenerfolg, wie er in den Kinos war. 1967. Ich schätze ihn aber sehr, weil ich ihn als irgendwann als Kind im Fernsehen gesehen habe und seitdem einfach liebe. Der heißt im Original Grand Slam, heißt auf Deutsch Top Job Diamantenraub in Rio.
Ach, Grand Slam hieß der im Original.
Ja, der hieß Grand Slam im Original.
Okay, interessant.
Ist auch ein Film, der ist sehr, sehr spannend besetzt, finde ich. Die eigentliche Hauptrolle, obwohl er kaum vorkommt, Albert G. Robinson und der, also damals großer Name. Hm. Janet Leigh, auch damals ein sehr großer Name.
Ja.
Dann der von dem eigentlichen Team, das den Heist macht, ist einer immer noch ein bekannter Name, nämlich Klaus Kinski. Denn der Film war damals eine italienisch-spanisch-deutsche Produktion. Spielt aber in Brasilien, in Rio. Also ist wirklich sehr bunt. Auch klassischer heißt natürlich, es geht um die Idee, wie es geraubt werden sollte, dass ein Lehrer macht, ein Professor heißt es in Brasilien, der in Rente geht und sich langweilt und seit vielen Jahren eine Idee für einen Raub hat und das dann einem Kumpel, der inzwischen kriminell geworden ist, vorschlägt und der damit eben zusammen ein Team zusammenstellt von 4 Männern aus 4 verschiedenen Ländern, also die sie erstmal sammeln müssen und da einbinden müssen. Das ist schon mal ein schönes Stück der Handlung. Dann planen und üben und trainieren sie ganz viel für das, was sie machen müssen, weil das geht nur zu einem Zeitpunkt überhaupt, dass sie diesen Raubfall machen, diesen Überfall. Also das kann man nicht wiederholen. Und dann ist der eigentliche Überfall, aber auch mit einer wenn man so will, Aufbauphase und dann der eigentliche Raubüberfall und dann wieder die Abbauphase und dann auch wieder das Geschehen danach, ja, wo wieder viel passiert.
Ja.
Ist sehr, sehr spannend. Also gut, ich habe ihn als Kind gesehen. Es hat mich sicher beeinflusst, wie ich ihn heute finde. Ich finde ihn sehr spannend. Ich finde ihn sehr sehenswert. Ich finde ihn großartig gespielt, auch wenn die meisten nicht wirklich Schauspieler sind, die man auswendig kennt. Sehr lustig ist die Nebenrolle von diesem Jugendfreund von dem Professor, gespielt von Adolfo Celi, den man auch kennt aus vielen Filmen, der das auch hervorragend macht. Also es sind schon ein paar Namen drin, die man kennt, aber auch die Hauptrollen außer Kinski eigentlich nicht wirklich. Aber sehr schön gemacht, sehr, sehr schöner Plot, sehr schöne Story, sehr schöne Technik des Raubüberfalls. Ich liebe den Film sehr.
Gut, du sagst, dich hat es in der Kindheit wahrscheinlich schon beeinflusst, aber ich muss sagen, ich habe den Film ja zum ersten Mal mit dir gesehen, vor noch nicht allzu langer Zeit. Ich fand den sehr schön. Also er hat Spaß gemacht, er war sehr nice fotografiert. Also Das Szenenbild war toll, die Farben waren, wie du schon sagst, bunt und poppig, wie es zu der Zeit ja auch gerne mal gemacht wurde. Aber das hat dem Ganzen so einen eigenen Stil gegeben. Ja. Also ein Film, den man sich durchaus auch nochmal anschauen darf.
Ja, finde ich auch.
Ich rutsche dafür jetzt wieder weit Richtung Gegenwart. Ich rausche mit Höchstgeschwindigkeit über den Asphalt und das ist dann auch das Stichwort. Wir landen bei Fast Five, also Fast and Furious Five in Deutschland. Ich stehe so ein bisschen, nein, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich zu Fast and Furious stehe. Es ist eine seltsame Filmreihe, die sich sehr gewandelt hat. Klar, Dreh- und Angelpunkt sind immer noch irgendwas mit Autos. Das ist aber sehr weit gefasst. Und der fünfte Teil war eigentlich so ein bisschen der Drehpunkt in der Reihe. Bis dahin war es eher so dieses Autoschrauber-Poser-Ding mit Donuts auf dem Asphalt ziehen und keine Ahnung. Und die Teile danach wurden immer abgefahrener, die mit reeller Action nicht mehr viel zu tun hatten zum Teil. Der fünfte Teil spielt in Brasilien, da sind wir schon wieder am gleichen Ort. Und es geht da auch um einen Heist. Das ist der große Bösewicht der brasilianischen Mafia, residiert dort und bringt die Truppe in Bedrängnis. Und sie denken sich, okay, dann beklauen wir halt den. Das Problem ist, dass die ganzen Reichtümer, die dieser Drogenbaron gehortet hat, an einem gut gesicherten Ort sind, und zwar im lokalen Polizeirevier, unten im Tresorraum, was die Truppe vor eine kleine Schwierigkeit stellt. Aber auch da ist es der typische Ablauf, es wird lange geplant, es wird geübt, natürlich müssen Autos eine große Rolle spielen, sonst wären wir nicht bei Fast and Furious, das ist ganz klar. Aber das Ganze ist mit so viel Charme zusammengepackt. Es sind sehr geil choreografierte Action-Szenen drin. Die Planung des Raubs ist gut gemacht. Es sind Comedy-Elemente drin, die zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Timing kommen. Es geht natürlich auch mal wieder was schief, wo man dann umplanen muss, intuitiv. Und das Finale, wie dieser Tresor geleert wird, also wer das jetzt noch nicht kennt, der sollte mal kurz den Ton abschalten für 30 Sekunden. Man denkt sich halt, okay, wir können den Tresor nicht knacken, also reißen wir ihn einfach aus der Wand. Der wird angekettet an zwei starke Autos, die ziehen das Ding durch die komplette Innenstadt, demolieren die halbe Stadt dabei. Das ist eine mega gut gemachte Szene im Finale. Das kann sich schon sehen lassen. Und auch hier, es wird wirklich sehr, sehr wenig CGI eingesetzt. Natürlich hat man jetzt nicht diesen mehrere Tonnen schweren Tresor durch die Straßen geschleppt, sondern es war ein Auto, über das dieser Tresor von außen quasi drüber gebaut wurde, dass es so aussieht. Aber es war alles immer sehr kontrolliert. Aber was da alles zu Bruch geht, und ja, war ein Mordspaß.
Ja, ist wirklich großer Spaß, der Film. Das ist schon richtig. Es ist, ja gut, Fast and Furious ist eine Filmreihe, die alle optisch gut sind im Prinzip,
ja.
Die alle Action haben, die auch alle Humor haben, die beide haben auch fast alle die gleichen Hauptdarsteller, haha. Aber er ist, also der fünfte ist schon einer der besten von Fast and Furious,
ja.
Weil er eben, der erste ist, glaube ich, von den inzwischen, glaube ich, 10 oder so, wo es nicht hauptsächlich ums Autofahren geht, sondern wo das Autofahren ein Nebeneffekt eigentlich ist. Da ist halt auch die Jagden über die Dächer und dann eben der eigentliche Raub, der auch geplant wird, auch geübt wird und dann durchgeführt wird. Und das ist halt, das ist dann das erste Mal in dieser Reihe, dass es nicht ein Auto-Action-Film war, sondern eigentlich ein Heist.
Ja, ja. Und auch schön, weil du gerade von der Besetzung gesprochen hast, der erste Film, in dem The Rock dann aufgetaucht ist in der Reihe. Er spielt es einfach grandios. Ich mag ihn sowieso ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich es gern gesehen hätte, aber die alternative Version, weil der Part wurde nicht für ihn geschrieben. Der Part wurde eigentlich für Tommy Lee Jones geschrieben. Und das wäre halt ein komplett anderes Buch gewesen.
Oh, interessant.
Ja.
Ja, hätte was gehabt, das ist richtig. würde sagen, für heute reicht es eigentlich mal. Wir haben jetzt über viele Filme geredet. Es gibt noch so viele andere Heist-Filme, dass wir mal vielleicht noch Teil 2 davon machen sollten oder so. Und auch ein paar davon noch anschauen vorher, weil wir kennen beide bei weitem nicht alle guten Heist-Filme, würde ich sagen.
Richtig, ja.
Es ist ja interessant, es gibt ein paar alte, ganz klassische, die man noch nicht wirklich gesehen hat. Ich meine, einer der ersten, Asphalt Jungle, soll sehr gut sein. Ich habe noch nicht gesehen. Es gibt auch einen zum Beispiel, der auch als sehr guter Heist-Film gilt, den ich noch nicht gesehen habe, aber der hier schon rumliegt auf einer Blu-ray. The Killing. Einer der Frühfilme von meinem geliebten Stanley Kubrick zum Beispiel.
Oh.
Der wird demnächst von mir angeschaut. Über den möchte ich dann gerne in der zweiten Folge Heist reden. Es gibt auch Heist-Filme, wo es weniger um den eigenen Heist geht, sondern auch um Chaos und Fehler, wie Dog Day Afternoon zum Beispiel, der auch wirklich, wirklich gut ist. Ist auch ein Heist-Film, aber da ist der Heist nur ein kleiner Teil des Films. Trotzdem ist es ein Heist-Film irgendwo. Es gibt auch Filme, wo es eher um Teile der Crew geht, wenn man so will, nämlich um die Fahrer. Da gibt es zum einen Drive, den ich noch nicht gesehen habe.
Oh ja, sehr guter Film.
Da gibt es aber auch Baby Driver, der sehr, sehr gut ist und den ich gesehen habe und der fantastisch ist, wo es aber auch um mehrere Heists geht, wo auch das Team eine Rolle spielt und so weiter und so weiter. Also es gibt auch... natürlich, mal was man noch erwähnen muss hier, wo wir auch beim nächsten Mal reden müssen, ist Reservoir Dogs.
Ja.
Ist auch ein Heist-Film und ist auch ein großartiger Film, den man gesehen haben sollte. Oder es gibt auch Point Break, wo es auch um Heists geht. Also es gibt noch viele Filme, über die man da reden kann. Das können wir nicht alles heute reinpacken, deswegen machen wir Folge 2 noch und für heute, denke ich, war es auch genug. Reden über Filme, die nicht alle kennen, die aber alle zu empfehlen sind. Also wenn ihr diese Filme noch nicht kennt, über die wir heute gesprochen haben und sie interessant finden könntet, schaut sie euch an. Die sind alle sehenswert. Die sind alle hervorragende Filme. Sonst würden wir sie nicht hier empfehlen, natürlich.
Uneingeschränkte Mal-Anschauen-Empfehlung mit Gütesiegel, würde ich sagen.
Wir sollten mal ein Gütesiegel rausbringen. Mal-Anschauen-Siegel.
Warum nicht? Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr uns auf den illegalen Raubzügen begleitet habt und gehabt euch wohl. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder mit einem mit Sicherheit auch spannenden Thema.
Ganz genau. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr da wart. Und wie immer natürlich, ihr könnt unseren Podcast liken natürlich oder abonnieren. Ihr könnt drauf kommentieren. Es gibt uns in diversen Plattformen. Es gibt uns auch auf Instagram oder sowas zum Beispiel. Also wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann teilt's uns mit.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Mal anschauen. Ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Miserer. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die